Vorausgehört. Neues für die Ausbildungspraxis. In Gesprächen teilen Fachexpertinnen und Experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Podcast-Reihe Vorausgehört – Neues für die Ausbildungspraxis. Mein Name ist Daniel Garcia González und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung. Meine heutigen GesprächspartnerInnen sind Thomas Hagenhofer, Christina Hank und Dominik Fehling, drei der Verantwortlichen des Projektes InPro-D2. In diesem Projekt wurde eine Lern-App und ein Fachpraktika-Wiki mit textoptimierten Lernbeiträgen sowie Virtual-Reality-basierte Lernmodule für Auszubildende mit Beeinträchtigungen in der Druck- und Medienbranche entwickelt. Herzlich willkommen, Herr Hagenhofer, Frau Hank und Herr Fehling. Stellen Sie sich und Ihre jeweiligen Rollen in dem Projekt gern einmal kurz vor.
Ja, dann starte ich einfach mal. Hallo, Thomas Hagenhofer. Ich arbeite beim Zentralfachausschuss Berufsbildung, Druck und Medien. Das ist der Konsortialführer dieses Projekts gewesen, also die Aufgabe übernommen, die Projektkoordination für das Verbundprojekt zu übernehmen. Und das habe ich auch getan.
Ja, ich bin Christina Hank. Ich arbeite seit vielen Jahren als Ausbilderin für Mediengestalter, Digital und Print im Oberlin Berufsbildungswerk in Potsdam. Im Projekt bestand meine Aufgabe darin, die Konzepte mitzuentwickeln und hauptsächlich die digitalen Tools, wie zum Beispiel die VR-Lernumgebung, zu erproben und entsprechend der Bedürfnisse der Lernenden anzupassen.
Ja, und ich bin Dominik Fehling. Ich komme von der Uni Wuppertal, bin dort im Lehrgebiet für Technologie und Management der digitalen Transformation angestellt, seit mehreren Jahren auch im Bereich des Lernens mit Augmented und Virtual Reality und habe mich im Projekt größtenteils um die wissenschaftliche Begleitung und die Umsetzung von Anpassungsarbeiten und Ähnlichem gekümmert.
Vielen Dank für die Vorstellung. Das selbsterklärte Ziel des Projektes ist es, mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit für junge Menschen mit kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen herzustellen. Können Sie einmal beschreiben, wie die Idee zu diesem Projekt entstanden ist und wie sich das Ganze und vor allem auch was sich in der Laufzeit daraus entwickelt hat?
Ja, klar. Die Idee entstand im Zusammenhang mit der Entwicklung der Fachpraktikerregelungen der bundeseinheitlichen in der Druckindustrie, also für Medientechnologie, Druck, Druckverarbeitung und Buchbinderei. Und durch das Netzwerk, das in diesem Prozess entstanden ist, ist dieser Bereich der Ausbildung ein bisschen aus dem Schattendasein herausgekommen, glücklicherweise. Und wir entwickeln ja mit unseren Partnern seit 2000 digitale Lerninhalte für die Druck- und Medienbranche. Also war es höchste Zeit, auch für diese Zielgruppe ein Angebot zu schaffen und so den Einstieg in das Lernen mit passenden digitalen Medien umzusetzen. Und dann hat natürlich die Ausschreibung Inklusion durch digitale Medien in der beruflichen Bildung im Programm des BMBF Digitale Medien in der beruflichen Bildung eine wichtige Rolle gespielt, weil ohne Förderung wäre so ein Projekt nicht möglich gewesen. In der Laufzeit sind natürlich ganz viele Angebote entstanden, die jetzt im weiteren Verlauf noch ein bisschen näher vorgestellt werden. Wichtig war natürlich, dass wir adäquat auf die Corona-Situation reagiert haben. Es gab eine Projektverlängerung, die es erlaubt hat, eine tolle Abschlussveranstaltung zu machen. Das war alles wichtig. Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit dem, was da entstanden ist.
Dann würde ich gerne einmal auf die einzelnen Ergebnisse zu sprechen kommen. Sie haben ja gerade schon gesagt, es sind mehrere Angebote entwickelt worden, unter anderem die sogenannte Einfach-App und ein Fachpraktika-Wiki. Könnten Sie die Funktionsweise und die Ausrichtung dieser beiden Angebote einmal näher beschreiben?
Ja, also lassen Sie mich vielleicht mit dem Wiki beginnen. Die Grundlage der fachbezogenen Inhalte unserer Web-App Einfach ist die Lernplattform Mediencommunity, die den Auszubildenden, aber auch den Lehrenden umfangreiche Lernmaterialien zur Verfügung stellt, in Form von verschiedenen Wikis, Glossaren, Web-based Trainings und angepasst an die Rahmenlehrpläne unserer hauptsächlichen Zielgruppe der Fachpraktiker für Medientechnologie, Druck und Druckverarbeitung haben wir die wichtigsten Inhalte der Lernplattform in einem speziellen Fachpraktiker-Wiki in einfacher Sprache zusammengefasst. Wir haben dieses Fachpraktiker-Wiki stark strukturiert. Wir haben es zusätzlich mit Abbildungen angereichert und wir haben sozusagen dieses Fachpraktiker-Wiki als Grundlage für die App verwendet. Auf dieser Basis konnten wir dann unser Konzept der Web-App ausarbeiten. Unsere Auszubildenden äußerten dann in einem Brainstorming ihre Wünsche an die App, also hinsichtlich Usability und auch besonderer Feature. Und wir haben dann daran gearbeitet, die Lernanwendung so einfach wie möglich zu gestalten, sodass sie halt gerade auf den mobilen Endgeräten sehr gut nutzbar für die Azubis ist. So war uns zum Beispiel sehr wichtig, die Suchfunktion relativ zentral und groß zu platzieren und auch die Übungsaufgaben, die wir entwickelt haben, in einem extra Menüpunkt zusammenzufassen. Da wir aufgrund von eingeschränkten Ressourcen auf die Umsetzung individueller Lernpfade verzichten mussten, war es uns besonders wichtig, die Übungsaufgaben so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und die entsprechenden Lösungsoptionen zu hinterlegen, sodass aufgrund dieser Übungsaufgaben auch eine große Motivation da war, für die Auszubildenden diese App auch zu benutzen. Ja, ansonsten vielleicht zusammenfassend ist unsere App also nicht nur für die Fachpraktiker sehr gut geeignet, sondern eigentlich für alle Lernenden aus der Druck- und Medienbranche.
Ein weiterer Bestandteil der von Ihnen in dem Projekt entwickelten Angebote sind ja auch sogenannte Social Virtual Learning, kurz SVL-Module. Können Sie hier einmal die Herausforderungen in der Entwicklung und eben die Ausrichtung der Module selbst sowie deren Funktionsprinzipien einmal näher erläutern?
Bei Social Virtual Learning handelte es sich um ein Vorgängerprojekt, das wir im Verbund auch durchgeführt haben, wo es darum ging, mit Virtuality die Berufsbildung, die konventionelle Berufsbildung vielleicht neu zu gestalten, besser zu gestalten und neue Lernformen zu ermöglichen. Dazu haben wir eine eigene Anwendung entwickelt, die quasi als Autorensystem die Lehrkräfte dazu befähigt, selbstständig Inhalte für Virtuality zu erstellen und mit diesem Unterricht zu machen. Was wir damals schon gemerkt haben, ist, dass das ein visuelles Medium ist, das sich besonders eignet, um komplexe Inhalte, die sonst meinetwegen in Diagrammen oder in zweidimensionalen Zeichnungen vermittelt werden müssen, begreifbar zu machen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, da sie in einem virtuellen Raum erfahrbar und erlebbar gemacht werden können. Was wir aber auch gemerkt haben, vor allem jetzt im Projekt in ProD2, ist, dass wir doch ein hohes Maß an Individualisierung benötigen, einfach um den Zugang so einfach wie möglich zu gestalten. Dass wir nicht in jedem Fall davon ausgehen können, dass die Anwendung, die für die Benutzung zum Beispiel mit Controllern mit zwei Händen konzipiert war, dass wir in jedem Fall davon ausgehen können, dass unsere Lernenden die motorischen Fähigkeiten zu haben und dass wir vor allen Dingen, da wir ja nicht nur mit körperlich beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten, sondern auch teilweise Lernschwierigkeiten im Hintergrund stehen, dass wir häufig auch darauf achten müssen, dass wir die Leute nicht damit überfallen, dass so ein visueller Raum vor denen aufgemacht wird, der einfach überfrachtet, der reizüberflutend wirken kann. Und das waren alles Punkte, wo wir auf verschiedenen Ebenen versuchen mussten und versucht haben, die Inhalte, die es schon gab, aufzubereiten, sodass sie halt von jedem, möglichst von jedem genutzt werden können.
Vor dem Hintergrund der gerade von Ihnen getätigten Schilderungen würde ich nochmal gerne auf die Zielgruppe zu sprechen kommen.
Also die entwickelten Angebote richten sich ja speziell an Akteure der beruflichen Bildung in der Drucktechnik und der Druckverarbeitung, wie Frau Hank das auch gerade schon erläutert hatte. Welche Erfahrungen haben Sie denn dann dabei in der Umsetzung gemacht in dieser Branche mit diesen Lerninhalten?
Ja, die Akteure, ich will das vielleicht jetzt nochmal besonders für die Lehrer und die Ausbilder ausführen. Das sind ja die Akteure, wie es so schön heißt, in einem Berufsbildungswerk. Und für diese war es fast ausschließlich das erste Mal, dass sie also eine virtuelle Lernumgebung ausprobiert und getestet haben. Und natürlich war es im ersten Moment ein großer Aha-Effekt. Und im Detail war zu sehen, dass es eine Ergänzung des Berufsschulunterrichts und auch der Ausbildung sein kann, in der virtuellen Realität zu lernen. In der Praxis ist es dann allerdings doch sehr schwer gewesen, die Lehrer und Ausbilder an das Autorenwerkzeug heranzuführen, das also Inhalt der virtuellen Realität ist, um also auch Lerninhalte zu modifizieren. Und an der Stelle kam dann leider auch wirklich von einem Tag zum anderen der Cut durch die Corona-Einschränkung. Und wir haben einige Workshops mit den Akteuren durchführen können, sodass also ersichtlich ist, welche Potenziale die Lernumgebung hat. Wir konnten allerdings dann das nicht weiter spezifizieren. Die Lehrenden mussten von einem Tag zum anderen ihre Ausbildung, ihre Berufsschule umstellen auf Homeoffice, auf Homeschooling, mussten also sich mit völlig anderen digitalen Tools vertraut machen, bei teilweise noch nicht vorhandener technischer Ausstattung. Also von daher kann ich das noch nicht abschließend beantworten, was natürlich sehr schade ist. Es war eine Innovation in unserem Berufsbildungswerk, das ist klar. Aber wir konnten das also nicht so zu einem Ende bringen, wie wir es eigentlich geplant hatten. Bestandteil in unserem Projekt war ja nicht nur die VR-Lernumgebung, sondern auch die Entwicklung der Lern-App. Und an dieser Stelle sind dann natürlich die Akteure wieder dazugestoßen. Bei der Erprobung der Lern-App in den unterschiedlichen Berufsbildungswerken haben uns dann natürlich die Lehrer unterstützt, die Ausbilder unterstützt. Und das war natürlich dann so, dass diese Akteure dann gesagt haben, okay, die Lern-App wird also in das Unterrichtsgeschehen einbezogen. Und wir haben an der Stelle natürlich die große Hoffnung, dass die Lern-App nach wie vor weiter genutzt wird durch alle Beteiligten, durch die Lehrenden, aber natürlich vor allem durch die Auszubildenden.
Wie sieht es denn mit Transfermöglichkeiten der Anwendungen in andere Berufsfelder aus? Hier gibt es ja sicherlich je nach Angebot unterschiedliche Hürden, gerade auch vor dem Hintergrund der Komplexität dieser SVL-Einheiten oder AR- und VR-Anwendungen, die Sie eben beschrieben haben, Herr Filling.
Genau, also wenn man es im Kontext von Augmented und Virtual Reality betrachtet, dann geht mit der Erstellung von Inhalten natürlich auch immer ein gewisser Aufwand einher. Der muss sich rentieren, das heißt, da muss man oder sollte man im Idealfall im individuellen Anwendungsfall schauen, ob sich das lohnt, ob das ein sinnvoller Einsatz ist. Generell lässt sich aber sagen, dass sich in Virtual Reality sehr, sehr vieles zeigen lässt, was vielleicht konventionell nicht so gut vermittelt werden kann. Und das ist völlig unabhängig davon, in welcher Branche oder in welcher Domäne das eingesetzt wird. Das heißt, da haben wir auch im Projekt die Erfahrung gemacht, dass es durchaus über Berufsfeldgrenzen hinaus Anwendungsfälle geben kann, die sehr sinnvoll erscheinen. Im Kontext der Einfachanwendung haben wir bewusst ein relativ einfaches Konstrukt gewählt, das auf bestehenden Content-Management-Systemen aufsetzt, mit teilweise oder mit größtenteils kostenfreien Plugins arbeitet, wo theoretisch zumindest die Übertragbarkeit in zusätzliche Bereiche möglich ist. Das heißt, wenn es irgendwo einen Pool gibt an Lerninhalten, die aufbereitet werden sollen und auf Art und Weise einer solchen zusammenfassenden Plattform präsentiert werden sollen, dann ist das grundsätzlich möglich und auch im Kontext der interaktiven Übungsaufgaben wahrscheinlich auch in vielen Fällen sinnvoll.
Vielleicht eine kleine Ergänzung. Unterschätzen darf man natürlich nicht den Aufwand für die Textoptimierung. Also man kann durchaus sagen, dass ein wesentlicher Teil der Projektaktivitäten wirklich in die Entwicklung oder die Umsetzung und Übersetzung von Texten, vorhandenen Bildungsinhalten in die einfache Sprache geflossen sind. Ohne diese Anpassung und ohne die Reduzierung von sprachlichen Barrieren macht es eigentlich keinen Sinn, so ein Angebot zu schaffen. Deswegen, Transfer ist möglich, aber man sollte den Aufwand nicht unterschätzen.
Jetzt haben Sie ja eben auch beschrieben, die Gruppe von Menschen mit verschiedenen Behinderungen, die auch durch dieses Projekt adressiert wurde. Also eine sehr heterogene Gruppe, eben mit ganz unterschiedlichen Arten von Einschränkungen. Wie würden Sie mit Blick eben auf diese Heterogenität die entwickelten Anwendungen bewerten? Ist das gut gelungen, hier alle Arten von Behinderungen gleichermaßen zu adressieren?
Ich denke, dass der Einstieg durchaus gelungen ist. Man muss sich sowieso klar machen, dass es in der Praxis immer auf die Lehrerinnen, Lehrer, die Ausbilderinnen ankommt, diese Medien flexibel einzusetzen. Es macht keinen Sinn, eine App, auch wenn sie noch so gut gestaltet ist, einfach in den Unterricht reinzusetzen und zu sagen, jetzt macht mal, das ist für diese Zielgruppe nicht möglich, sondern es muss immer eingebettet werden in digitale Methoden, in didaktische Methoden, in das jeweilige Unterrichtskonzept, das vorhanden ist. Das kann in der Abfolge von verschiedenen praktischen Übungen im Wechsel mit der App passieren. Natürlich bietet ARVR nochmal eine ganz andere Möglichkeit, aber auch da haben wir festgestellt, dass es immer darauf ankommt, eben kurze, sehr überschaubare Einheiten zu bilden, also längere Module, die vorher vorhanden waren, in kürzere umzusetzen, dass es auch praktikabel ist in der Ausbildung. Die Verbreitung, da sind wir von den Rückmeldungen natürlich erstmal durch die Pandemie ein bisschen in Verzug geraten, aber sie sind durchaus positiv. Es gibt viele Berufsbildungswerke, die die neuen Angebote bereits nutzen oder in Zukunft nutzen möchten. Das wird natürlich mit der Lern-App, die leicht und frei zugänglich ist, einfacher sein als mit dem virtuellen Lernen. Aber wir sind uns sicher, dass der Stein ins Rollen gekommen ist und wir werden den Transfer weiter unterstützen. Ob jetzt mit einer Roadshow online, die wir mit dem BIP und dem BMBF zusammen machen oder mit diesem Podcast und stehen natürlich für Nachfragen und Unterstützung zur Verfügung.
Wie schätzen Sie denn den Ansatz, ganz generell ein Inklusion durch Digitalisierung zu fördern? Sehen Sie hier neben Chancen auch mögliche Risiken?
Neben den Chancen sehe ich natürlich auch Risiken. Also Corona war an der Stelle wirklich wie ein Brennglas. Um also Digitalisierung wirklich nutzbar zu machen für unsere Zielgruppe, ist es eigentlich wichtig, dass die Auszubildenden die technischen Voraussetzungen haben, sei es jetzt in Form von mobilen Endgeräten mit dem dazugehörigen Datenvolumen und natürlich auch eine entsprechende digitale Medienkompetenz. Denn neben der Lern-App waren unsere Auszubildenden jetzt auch gezwungen, in diversen Clouds unterwegs zu sein. Und da haben wir festgestellt, dass die Medienkompetenz, die dazu notwendig ist, also noch wesentlich erhöht werden muss. Natürlich beinhaltet das Lernen mit digitalen Tools auch ganz explizit die Wissensaufnahme. Und wir haben das ja eben auch schon angesprochen. Diese Wissensaufnahme in einfacher Sprache ist also ein wichtiger Schlüssel, um die Auszubildenden auch zu motivieren, alleine mit den digitalen Tools zu lernen, mit unseren Lernanwendungen. Im Vorfeld, bevor wir unsere Tools entwickelt haben, haben wir auch Befragungen durchgeführt und viele Auszubildenden haben uns eigentlich eher das Gegenteil von Digitalisierung bestätigt, dass sie gerade in einem Berufsbildungswerk sehr die enge persönliche Betreuung schätzen, also dieses stetige Feedback durch Lehrer und Ausbilder. Also von daher ist Digitalisierung nicht unbedingt das Allheilmittel, um also Barrierefreiheit zu ermöglichen oder eine stärkere Inklusion. Es sollte eine gesunde Mischung sein, also im Sinne von Blended Learning. Natürlich haben sich Auszubildende daran gewöhnt, selbstständiger mit digitalen Lernmedien umzugehen. Aber dieser Wechsel zu persönlicher Betreuung ist also genauso wichtig wie halt der gute Umgang mit digitalen Lernmedien.
Anhand der von Ihnen als positiv beschriebenen oder des positiv beschriebenen Outcomes jetzt, der Projektergebnisse und eben auch der Anwendungen, die Sie entwickelt haben, die zur freien Verfügung stehen, sind Folgeprojekte geplant oder sehen Sie da Potenziale zur Anknüpfung nach dem Abschluss von InPro D2?
Auf jeden Fall. Also wir haben festgestellt, allein durch die Arbeit, die wir größtenteils händisch, also wirklich manuell in die Textoptimierung stecken mussten, dass da ein großes Potenzial nach automatisierten Möglichkeiten zur Textoptimierung zum Beispiel besteht, wo ein erhöhter Forschungsbedarf besteht, um zum Beispiel Methoden der künstlichen Intelligenz anzuzapfen, die einem halt diese händische Arbeit abnimmt, die das Know-how, das bisher nötig ist, um, ich sag mal, Fachsprache in verständliche Sprache zu übersetzen, um das zu realisieren. Gleichermaßen sehen wir aber auch, dass es im Bereich der Virtual Reality, sei es jetzt in der allgemeinen Berufsbildung oder in Kontexten der Hochschulbildung, verschiedene Möglichkeiten gibt, mehr zu schaffen. Wir sind mittlerweile auf einem Niveau, wo wir sagen, dass die Technik so reif ist, dass man damit auch in der Breite agieren kann, dass man mit Virtual Reality Lehre machen kann, die auch sinnvoll ist und die über den bloßen Hype hinausgeht. Dass es aber doch noch an, ich sag mal, sinnvollen Methoden fehlt, das Ganze didaktisch einzubetten, ordentlich in Curricula zu verankern und halt entsprechend auf die Bedürfnisse der Lernenden anzupassen, sei es jetzt im Kontext der inklusiven Berufsbildung oder in anderen Domänen.
Haben Sie drei denn persönlich Wünsche, was die weitere Entwicklung von Inklusionsangeboten in der Berufsbildungslandschaft angeht? Oder gibt es gewisse Ziele, von denen Sie sagen würden, ja, da müsste man nochmal verstärkt den Fokus drauf legen?
Also das Thema Sprachbarrieren und deren Überwindung ist ein Riesenbereich und ein Feld, das wir mit diesem Projekt eigentlich ja so richtig erst geöffnet haben in dem Zusammenhang des digitalen Lernens. Und ich würde mir wünschen, dass das viel höhere Aufmerksamkeit bekommt, weil es nutzt wenig, digitale Medien zu entwickeln, wenn man gleichzeitig die Sprachbarrieren nicht überwinden kann. Und deswegen ist das von Dominik Fehling eben geschilderte Projekt oder der Projektansatz ein wichtiger Punkt. Wir werden da weiter dranbleiben und versuchen eben diese Unterstützung der Textoptimierung in einfache Sprache auf die Schiene zu setzen. Das wären so die nächsten Schritte. Und aus meiner Sicht noch ein letztes: Die Kolleginnen und Kollegen in den Berufsbildungswerken leisten wirklich unfassbar wertvolle Arbeit. Davon haben wir uns, die jetzt eigentlich erstmal nicht direkt in diesem Bereich arbeiten, bei den Erprobungen überzeugen können. Und wir brauchen viel mehr gesellschaftliche Wertschätzung für diese Tätigkeit, die fachlich, didaktisch, pädagogisch und emotional ungemein herausfordernd ist.
Es gibt nicht mehr viel hinzuzufügen zu dem, was Herr Hagenhofer eben schon gesagt hat. Ich persönlich würde mir natürlich einfach wünschen, dass es an irgendeiner Stelle noch Ressourcen gäbe, um unsere Lern-App noch weiter auszubauen. Begonnen haben wir ja mit den Fachpraktikern Medientechnologie-Druck. Wir haben angefangen mit der Druckverarbeitung, aber an der Stelle ist dann halt leider die Zeit eines Projektes vorbei und man bleibt dann auch immer ein Stückchen unzufrieden zurück, wenn also bestimmte Arbeiten einfach nicht weiterentwickelt werden können und man sozusagen von einem Tag zum anderen wieder in das Alltagsgeschäft einsteigt. Also das ist so ein bisschen mein persönlicher Wehmutstropfen.
Genau. Das Thema Nachhaltigkeit in Projektvorhaben ist, glaube ich, immer ein spannendes Thema, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel aus unserem Kontext schon klar wurde, dass die Anwendung, die ja eigentlich für die Anwendung in der inklusiven Berufsbildung gedacht wird, mittlerweile auch bei uns in der Uni, wo wir halt auch mediennahe Studiengänge anbieten, genutzt wird, ganz spannend. Und da fehlt es tatsächlich an Möglichkeiten, das nachhaltig zu gestalten, weiterzuentwickeln, einfach weil das, und das muss man so sagen, ein Feld ist, das sich wahrscheinlich nicht rentiert, das nicht als Geschäftsfeld irgendwo erfolgreich positioniert werden könnte, einfach weil sich damit auf Deutsch gesagt kein Geld verdienen lässt.
Frau Hank, Herr Filling, Herr Hagenhofer, ich danke Ihnen für Ihre Einblicke und die Erkenntnisse, die Sie hier mit uns geteilt haben. Dankeschön für das Gespräch.
Gerne.
Gerne, ja.
In den kommenden Wochen werden wir Ihnen vor diesem Hintergrund weitere konkrete Praxisbeispiele zur Nutzung digitaler Medienformate und Konzepte sowie weitere Fachexpertise aus dem Themenblock Inklusion präsentieren. Alle weiteren Infos zu dieser und eine Übersicht aller anderen Episoden finden Sie auf www.voraus.de/podcast und www.qualifizierungdigital.de.
Vorausgehört ist eine Produktion des Bundesinstituts für Berufsbildung mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderprogramms Digitale Medien in der beruflichen Bildung.